Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Team Improve Fitness. Heute habe ich mir die Mara Caro geschnappt. Ich denke, kennt ihr, sie ist mega bekannt, war deutsche Meisterin in der Bikini-Klasse im Jahr 2019 und erzählt uns in dieser Folge zum einen über ihren Werdegang als Bikini-Athletin, über ihre Höhen und Tiefen, aber auch über ihre Entwicklung und natürlich auch über ihre Ziele und alle weitgehenden Projekte, die bei ihr noch anstehen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Mara, wie geht's dir?
Hi Niki, mir geht's gut, ich hoffe dir auch.
Ja, mir geht's auch gut. Ich bin voll im Prep-Modus. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber ich merke, wenn ich zu viel Cardio mache, ich bin dann immer so, also ich spüre, dass ich dann immer leicht krank werde. So.
Ja, da kommst du dann mit der Regeneration nicht hinterher, ne? Ja, kenne ich.
Ist schon ein bisschen blöd. Wie läuft es denn bei dir so gerade? Du hast
Ja,
ja.
ich bin in der Off-Season angekommen. Gewicht hat sich eingependelt. Ich habe jetzt auch meinen Zyklus wieder. Es war jetzt am Ende der Saison dann auch nicht mehr ganz gegeben, was bei mir eigentlich ganz gut hält. Also ich bin so richtig voll in der Pre in der nicht Prep, in der Off-Season angekommen. Und ja, jetzt geht's dann. Jetzt war ich auch eine Woche krank, habe halt Pause gemacht und ja, jetzt so langsam geht es darum, ein bisschen Fleisch draufzupacken.
Du hast ja während deiner Saison jetzt zu James gewechselt von Team Atlas.
Genau.
Wann kam denn so diese Entscheidung und war das für dich ein bisschen schwer? Weil ich denke, es ist nicht ganz einfach, innerhalb von einer Saison von einem Coach zum anderen zu wechseln.
Nee, das ist definitiv auch nicht so ideal, aber es war auch irgendwie so eine Bauchentscheidung bei mir. Und es war so ein bisschen jetzt oder nie. Und ich habe mich dann im Endeffekt einfach getraut. Und ja, es war echt eine reine Bauchentscheidung. Und ich habe manchmal so Dinge, wo ich irgendwie irgendwas unbedingt will. Und dann muss das einfach so sein.
Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass seitdem du jetzt bei James warst, du hattest mit ihm wie viele Wettkämpfe? Ich glaube, zwei, oder?
Zwei hatte ich
Ja.
mit ihm.
Und ich finde schon, dass sich die Conditioning verbessert hat. Also von Show zu Show wurdest du auf jeden Fall immer leaner und von der Backpose hat man auch die Glutes immer mehr gesehen. Glutehelmteil kam immer sehr, sehr schön raus.
Aber witzigerweise fand ich in Österreich, also beim ersten Wettkampf mit ihm, gerade so Gluthemmteil in be am besten. Da war ich, glaube ich, am shreddedsten. So von der Präsentation und so war Amsterdam am schönsten. Und ja. Ja, also ich fand tatsächlich sogar meine Form dann eine Woche gut. Ich hatte halt auch nur eine Woche zwischen den Wettkämpfen. Und dann kann es halt mal passieren, dass man doch ein bisschen mehr Wasser einlagert, als man normalerweise würde. Es war eine sehr ähnliche Form. Vielleicht sind es auch nur die Bilder gewesen, aber ich glaube, in Österreich war meine beste Form, so körperlich, sage ich jetzt mal.
Du hast insgesamt wie viele Wettkämpfe gemacht? Das waren ja schon einige, ne?
Fünf dieses, also letztes Jahr, 22, waren es fünf, doch, oder? Oder waren es mehr? Nee, es waren sechs. Es waren sechs. Ups. Nee, es waren tatsächlich sechs, weil es waren zwei Regionals, dann die DJ, dann Rumänien, dann Österreich und dann Amsterdam. Also sechs Wettkämpfe.
Und welcher
Und
Wettkampf hat dir so am besten gefallen? Ist nicht nur von der Form, sondern allgemein vom Feeling
Rumänien,
Rumänien.
definitiv Rumänien, einfach 100%.
Weil.
Weil alles halt so, von der Organisation, die Halle, die Juroren, die waren auch so freundlich und alle waren so freundlich, halt auch so athletenfreundlich. Und ja, das war einfach alles so, auch die. Also es wurde auch ein richtiges Athlete-Meeting auch bei den Amateuren gehalten und es wurde alles erklärt. Man hat sich so ein bisschen so besser aufgenommen gefühlt als jetzt woanders, wo das einfach nicht so ist. Und am nächsten Tag war noch die Pro-Show, das heißt, man konnte einfach den Pros noch zuschauen und hat dann gesehen, wer sich für die Olympia qualifiziert und solche Sachen. Und ja, einfach auch mal so ein richtig krasses Bikini-Pro-Line-Up zu sehen in echt, das war schon mal heftig irgendwie, weil es waren 22 Pros und da waren auch ein paar gute dabei, wirklich. Und ist schon heftig, wie nah beieinander die auch sind.
Ja, das stimmt. Ich bin jetzt auch mal gespannt auf meine Saison, wie die so sein wird. Bei dir war es jetzt ja auch deine erste Saison im MPC-Verband. Du bleibst ja jetzt dann auch bei der MPC, ne?
Also ich bleibe immer Bikini und voraussichtlich auch NPC. Tatsächlich habe ich einen kleinen Ausflug geplant, aber den möchte ich hier noch nicht ganz so offiziell verraten, weil irgendwie ist es auch nur so just for fun. Aber eventuell gibt es im Herbst einen kleinen Ausflug.
Da sind wir ja schon mega gespannt. Also ich weiß es, du hast es mir offline erzählt, aber offiziell weiß ich nichts. Also darf ich echt erzählen.
Es wird auch nur spaßeshalber. Ich bleibe immer Bikini. Und da fühle ich mich auch wohl drin und darauf trainiere ich auch. Darauf ist alles ausgelegt.
Wie findest du das jetzt allgemein, weil du ja jetzt in beiden Verbänden gestartet bist? Gibt es da für dich irgendwelche, ja, Vorteile bei dem einen Verband und oder was hat dir besser gefallen?
Naja, ich glaube, es gibt schon so ein paar Sachen. Bei dem einen hast du halt den Vorteil, wenn ich habe zum Beispiel, mein Rücken ist einfach meine Stärke und die zeige ich einfach überhaupt nicht beim NPC. Das ist halt ein bisschen schade drum. Ich finde es Posing, weiß ich nicht, wo ich es einfacher finde. Einerseits hast du beim NPC nur zwei Posen, das heißt, du hast weniger zu lernen und so. Ich glaube, es ist sogar einfacher, wenn man es so von Grund auf lernt und nicht erst das DBV-Posing verlernen muss. Also erstmal rauskriegen muss, weil man da ja die ganze Zeit diese Latspannung halt auch drin hat. Und das ist so verfestigt bei mir, dass ich das teilweise auch nur noch schwer rauskriege, dass ich den Lat gar nicht anspanne. Und ja, genau, auf der anderen Seite, es ist echt eine Präferenzsache irgendwie. Ich glaube, es gibt gar keine so großen Vor- und Nachteile. Klar, wenn man halt einen Profi-Status anstrebt, dann würde ich behaupten, dass NPC nur Sinn macht.
Ja.
Aber das tut ja eigentlich so, gerade so, wenn man so in den Anfängen steckt, eigentlich fast keiner so. Sondern das entwickelt sich ja meistens eher, deswegen.
Ich denke es auch so. Ich meine, meistens fängt man ja in irgendeinem Verband an und man kann sich ja dann immer noch entwickeln und dann gucken, von der Muskulatur verändert sich ja auch was. Ich meine, als Newcomer ist halt alles noch nicht so wirklich da. Da kann man überall noch Fleisch draufpacken und dann sieht man ja, wo die Stechen und Stärken sind, Schwächen und Stärken und wo man dann letztendlich mit Hilfe der Posen das Beste halt rausholen kann. Also ich
Ja.
würde sagen, ich finde beide Posings gleich schwer.
Ja,
Also ich merke
eigentlich
da
schon.
keinen Unterschied. Auch wenn du nur bei der MPC zwei Posen hast, finde ich, ist es
Ja.
trotzdem komplett anders als jetzt bei der DBFV beispielsweise. Also ich muss sagen, ich habe mir mit MPC ein bisschen schwerer getan sogar. Obwohl
Ich
es nur
glaube,
in Anführungsstrichen echt zwei
ich auch.
Posen sind.
Ja, aber ich glaube, das kommt bei uns, weil wir beide schon beim DBV gestartet sind und erstmal das andere wieder verlernen mussten. Ich
Das
glaube,
kommt.
wenn du es von vornherein gleich lernst, also deswegen bin ich auch kein Fan von, viele lassen ja ihre Athleten, weil, also der DBV hat es ja vom Look, wobei man das auch, finde ich, nicht so festlegen kann, ein Ticken weicher und ein Ticken weniger muskulös als NPC. Ich finde aber zum Beispiel die Michelle, die jetzt den Gesamtsieg auf der Deutschen gemacht hat, die war ziemlich trocken und auch ziemlich muskulös. Also man kann es eigentlich gar nicht so pauschal sagen. Und ich finde es eigentlich nicht so richtig, dass viele Leute ihre Athleten, die Anfänger beim DBV starten lassen. Und erst wenn man dann so weit ist zum NPC, weil oft wollen die Leute schon von Anfang an entweder zum DBV oder zum NPC. Und ich finde es eigentlich immer richtiger, von Anfang an auf das hinzuarbeiten, wo man auch wirklich hin will und nicht noch einen Umweg zu machen. Also das verstehe ich immer nicht so ganz. Also ich verstehe zwar den Hintergedanken da, aber eigentlich macht das wenig Sinn, weil auch dann solche Sachen wie beim Posing, du musst halt das eine dann wieder verlernen, was du dir mühsam angeeignet hast, um dann wieder was Neues zu lernen. Und dann tust du dich da schwerer, weil dass du die ganze Zeit an den alten Posen hängst.
Ja, das macht echt keinen Sinn. Also ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich mega lange in der Offseason war, deswegen ich habe da auch nichts geübt gehabt für DBFV, aber ich finde auch tatsächlich, man sollte, wenn die Athletin jetzt selber von sich aus sagt, sie möchte jetzt in den einen Verband, finde ich es auch irgendwie total schwachsinnig zu sagen, wenn der Coach sagt, nee, wir gehen jetzt erstmal einen Umweg. Es ist zwar anders, wenn du siehst, dass die Form optimaler oder besser zur Geltung kommt, wenn du die und die Posen eben einnimmst. Dann ist es was anderes. Ich habe jetzt zum Beispiel auch den Fall, ich habe eine Athletin, ich finde, sie passt persönlich besser in die MPC, weil einfach dann, die hat halt schon diesen Glutam-Teil leicht, sogar in der Offseason, und die Form sieht einfach Bombe aus, aber sie ist halt Newcomerin und weiß selber nicht, ob sie jetzt DBV oder MPC machen möchte. Dann habe ich eben zu ihr gesagt, wenn du willst, schau dir einfach mal Live-Wettkämpfe an. Lass einfach mal das Feeling so auf dich wirken. Das hilft nämlich auch viel, viel mehr, als wenn du jetzt irgendwie dir ein Video reinziehst oder irgendwie was auf Instagram dir anschaust. Aber wenn du jetzt wirklich so dagegen bist und du sagst, nee, du tendierst eher zu DBFV, dann macht es für mich auch keinen Sinn zu sagen, okay, ich stecke dich jetzt in die MPC rein. Weil wenn dein Herz nicht dabei ist, dann macht es keinen Sinn.
Ja, du musst auf irgendwas hinarbeiten können, wo dein Herz für schlägt.
Eben.
Ja.
Vielleicht kannst du mal erzählen, so summa summarum, du hast es ja kurz angesprochen, ja, wie die Saison für dich war. Was waren so deine catchy Momente, wo vielleicht unvergesslich bleiben, die schönsten und die tiefsten Momente? Gab es da irgendwas?
Ja.
Stimmt.
Ja, ich meine, Ups gab es viele, Downs gab es irgendwie auch ein paar. Weiß gar nicht, ob ich es so unbedingt als Downs bezeichnen würde. Es gehört halt irgendwie mit dazu. Also klar, ich glaube, mein schönstes Erlebnis war einfach Rumänien, weil ich da auch den Klassensieg gemacht habe. Und es hat auch die Becky gejudged, was für mich halt auch persönlich nochmal mehr bedeutet, weil die Becky ja auch die Miss Bikini Olympia mitjudged. Nicht als Head Judge, aber mitjudged. Und da war sie eben Head Judge. Und von so jemand auf Platz 1 gesetzt zu werden, ist irgendwie dann schon nochmal was Besonderes. Und da war ich auch, glaube ich, schon sehr, sehr knapp am Gesamtsieg vorbei. Da hat dann eine andere Athletin von Team Atlas gewonnen. Und genau, das war, glaube ich, wirklich rundum mein schönstes Erlebnis und mein Highlight der Saison. Und ja, Österreich und Amsterdam waren auch sehr schön, wobei ich sagen muss, Amsterdam war tatsächlich auch sehr, sehr schön von der Bühne, von der Atmosphäre. Da waren die Leute auch sehr nett. Also da hat es mir auch echt gut gefallen. Und klar, Downs waren im Endeffekt immer das, ja, mein Gott, im Endeffekt die Platzierung, die man sich halt nicht erhofft hat. Also immer der zweite, dritte oder sowas oder halt knapp dran vorbei an der Pro-Card. Man hat sich halt dann schon erhofft. Also ich bin auch der Meinung, dass das Paket, was ich gebracht habe, irgendwo auch mal eine Pro-Card hätte gewinnen können mit den richtigen Judges und dem richtigen Starterfeld so. Aber das ist halt Bikini, das ist halt the game so. Das gehört dazu, weil du steckst nie drin, wer judgt dich, wer ist noch da, was wollen sie an dem Tag sehen? Und da ist es gar nicht mehr so, bist du besser oder bist du schlechter, sondern einfach nur noch so. Ja, die eine hat ein bisschen mehr das, die eine hat ein bisschen mehr das. So kannst du jetzt ja, so eine Münze werfen, so theoretisch.
Ja.
Und kannst es so entscheiden. So im Endeffekt gehört da tatsächlich auch inzwischen ein bisschen Glück dazu, gerade bei der Leistungsdichte.
Ja, ich denke, da hängt halt auch so ein bisschen die eigene Präferenz vom Judge ab. Also findet er dich jetzt optisch schöner als die Person, die neben dir steht? Das ist ja dann wirklich sehr, sehr individuell zu betrachten. Vielleicht steht er mehr auf Blonde und nicht irgendwie auf Dunkelhaarige. Und ja, dann ist es halt so. Das
Ja.
ist. Ich denke, also natürlich, und das setze ich auch voraus, dass die sehr objektiv das Ganze sehen, aber irgendwo im Unterbewusstsein spielt das halt dann trotzdem eine Rolle. Das
Ja, und
kannst du,
das
glaube ich,
kommt.
auch nicht komplett abstellen.
Genau so ist es halt. Machen das schon ziemlich objektiv, das auf jeden Fall. Das möchten wir auch keinem Judge irgendwie unterstellen. Aber wenn dann das Niveau halt so hoch ist und die Mädels sehr dicht beieinander, dann ist halt irgendwann wirklich nur noch Präferenz. Also da ist dann der Punkt, wo es die persönliche Präferenz dann so das Entscheidende wird, ist, wenn das Leistungsniveau sehr hoch ist.
Ja. Wie bist du dann damit umgegangen, wenn du jetzt gemerkt hast, bei einem Wettkampf, es war jetzt knapp vorbei? Ich meine, das ist ja dann schon irgendwo ein bisschen deprimierend, weil man geht ja auch mit hohen Erwartungen rein, geht dann vielleicht mit einer schlechteren Erwartung oder mit einem schlechteren Ergebnis raus. Was hat dich denn dazu oder noch so am Leben, am Ball gehalten, weiterzumachen, nicht aufzugeben?
Ja, ich weiß im Endeffekt, früher oder später wird es halt passieren und dann ist halt die Frage, früher oder später. Ja gut, jetzt muss ich halt noch eine weitere Saison machen, bis es dann vielleicht irgendwann mal soweit ist. Okay. Aber im Endeffekt denke ich halt auch, alles passiert so ein bisschen für dich und das sind alles Erfahrungen, die man sammeln darf. Und ja, ich war dann irgendwie nicht böse drum, so, sondern einfach, okay, es ist halt Teil von dem ganzen Spiel so ein bisschen.
Ja, ich denke, das macht halt auch eine wirkliche Athletin aus, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern einfach zu sagen, okay, es ist halt so. Es ist wahrscheinlich jetzt nicht das erste Mal gewesen, gab ja davor schon auch mal irgendwie Tiefpunkte, aber ja, man muss halt einfach dranbleiben und ich denke, die Leidenschaft gewinnt da einfach, dass man sagt, okay, ich liebe das und ich weiß, wieso ich es mache und das ist the part of the game und deswegen macht man halt einfach weiter.
Man wüsste es auch nicht zu schätzen, wenn man es zu einfach kriegen würde.
Ja, eben, so ist es.
Deswegen, also ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass man für so einen Titel auch wirklich kämpfen muss, weil ja, so gehört sich das auch, weil sonst hätte ja jeder so einen Titel und das wollen wir nicht.
Gut, dass du es ansprichst, weil heutzutage, also ich höre immer wieder, wenn ich mit Leuten jetzt spreche, die auch aus dem Sport kommen, die auch ein bisschen älter sind, also eher so über 40, also oldschool, sage ich jetzt mal, die der Meinung sind, dass man heutzutage viel leichter eine Pro-Card gewinnen kann.
Das stimmt auch. Weißt du, wie die alte Regelung war? Wann
Ja,
hattest du?
du musstest wenn du jetzt das auf Bikini beziehst,
Auf jede Klasse.
auf jede Klasse.
Nee, halt dich fest. Also es war, du musstest bei der WM, also über den DBV musstest du dich ja erst qualifizieren, dass du überhaupt bei einer WM oder EM teilnehmen darfst, dann musstest du eine WM machen. Das heißt, du hattest nur einmal im Jahr die Möglichkeit, überhaupt bei einem Wettkampf eine Pro-Karte zu gewinnen. Und dann musstest du da den Klassensieg overall machen. Nicht nur den Klassensieg, sondern den Gesamtsieg machen. Das heißt zum Beispiel, damals die Renata war so ein Fall. Die hat ja ihre IFBB Pro-Card noch über den IFBB, also DBV, gewonnen in der Figurklasse. Die war Gesamtsiegerin auf der WM. Das heißt, es gab eine Karte im Jahr für keine Ahnung, wie viele Athleten.
Stimmt.
Deswegen ist es heute definitiv leichter geworden.
Ja.
100%. Das kann man bestätigen. Es ist
Ja.
immer noch schwer, aber es ist nicht mehr. Also, das war ja nicht schwer, das war ja wirklich fast unmöglich. Weil du hast ja wirklich nur eine Chance im Jahr gehabt. Das ist wirklich, und wenn du da falsch piekst, einmal an dem Tag Wasser ziehst, keiner, irgendwas passiert, ja, dann
Ja.
alles für den Arsch und dann steht da ja auch noch ein ganz anderes Feld, weil das ist ja eine WM und da, wenn da, ja, also es war wirklich fast unmöglich eigentlich eine Pro-Card zu gewinnen und jetzt ist es halt noch schwer. Es ist
Ja.
halt, ja, es ist leichter geworden, es ist jetzt nicht mehr fast unmöglich, sondern nur noch schwer.
Also ich finde, ich meine, bei der NPC, du hast ja jetzt so viele Pro-Qualifier-Shows. Du kannst ja auf der ganzen Welt eigentlich dir die Pro-Card holen. Und es gibt immer irgendwo ein Pro-Qualifier. Also
Ja.
wenn du ganz, ganz viel Geld hast, dann kannst du und die Kraft dazu, dann kannst du eigentlich sehr oft bei einem Pro-Qualifier mitmachen. Aber ja, ich finde halt auch, die Dichte ist halt auch natürlich gestiegen und es kommen halt immer wieder neue Athleten dazu, die richtig gut sind. Das macht es halt natürlich dann auch nicht einfach. Aber ich denke, dadurch, so wie du auch gesagt hast, ist es schon dann wert zu kämpfen und trotzdem auch weiterzumachen. Und wie gesagt, es ist halt dann auch verdient, wenn man eben die Pro-Card hat, auch wenn es jetzt heutzutage einfacher ist als damals.
Definitiv. Und das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Wie du halt schon sagst, klar, es gibt überall auf der Welt Pro-Qualis heutzutage. Also man kann sich auch welche rauspicken, die möglichst ungünstig liegen. Die werden dann auch für andere ungünstig liegen. Und wenn man die macht, da wird wahrscheinlich ein nicht ganz so tolles Starterfeld sein. Da kann man sich, man kann sich strategisch ein bisschen solche Sachen raussuchen, aber die Frage ist immer, ob du das willst, weil es ja hat ja einen Grund, warum das Starterfeld da schlechter ist und beziehungsweise schwächer ist. Ja, und wenn du halt da um die halbe Welt reisen musst, nach Hinterbuxtehude, um da eine Poker zu gewinnen, dann irgendwie ist es auch komisch.
Ich glaube, ich würde mich persönlich da auch nicht so wirklich als Pro dann fühlen, weil wenn ich jetzt da extra ja ans andere Ende der Welt reise, um eine Pro-Card zu gewinnen, weil da irgendwie die Athleten viel schlechter sind und ich halt dann eine bessere Chance habe, dann ist es so, ja, gut, ich habe eine Pro-Card, aber die Frage ist halt dann auch, was machst du denn mit der Pro-Card? Hast du denn jetzt
Genau.
einfach nur vor, damit anzugeben und zu sagen, ja, ich bin jetzt Profi? Oder möchtest du dann wirklich auch bei den Pros starten? Weil wenn du bei den Pros startest, dann, ja, dann ist es dann eh
Dann
vorbei.
spätestens
Lustig.
dann ist es vorbei, genau. Weil
Genau,
also
genau.
es geht nicht nur darum, Profi zu sein, sondern Profi zu werden, sondern irgendwann auch mal Profi zu sein und dann halt auch da stehen zu können und da halt auch stolz stehen zu können und nicht sich zu schämen.
Genau, so sehe ich es halt eben auch. Wenn du jetzt die Pro-Card bald hast, also ich gehe sehr, sehr stark davon aus, ist dein Ziel dann aber schon bei den Profis mitzustarten,
Ja,
oder?
definitiv.
Ja.
Genau.
Finde ich auch cool.
Ja, wie gesagt, nicht nur eine haben, sondern auch eine sein, ein Profi. Das wäre so ist, ideal. Und natürlich wäre halt auch eine Top-5-Platzierung bei den Profis auch so das erste. Also wenn dann irgendwann mal eine Pro-Card da wäre, wäre eine Top-5-Platzierung bei den Profis auch das erste Etappenziel so.
Ja, finde ich aber gut, Dream Big schon mal die nächsten Ziele zu setzen. Das finde ich auch geil. Adam Bonilla kennst du ja bestimmt.
Ja.
Und er hat auch mal in einem Podcast erwähnt gehabt, dass wenn er Anfragen bekommt von Bikini-Mädels, die auf die Bühne möchten, dann fragt er die immer so, was ist dein Ziel? Dann sagen die, ja, ich würde gerne ins Finale. Und dann sagt er halt auch immer so, ja. Wenn du jetzt die Pro-Card nicht möchtest, dann brauchen wir gar nicht anfangen. Also das Ziel muss halt schon hoch sein, weil ansonsten brauchst du gar nicht mit mir ins Coaching einsteigen.
Krass, weil ich habe tatsächlich genau andersrum angefangen, so vom Mindset. Ich habe eigentlich so meinen ersten Wettkampf gemacht und habe gedacht, ich möchte einfach nicht Letzte werden. Und wäre schon froh gewesen, wenn ich irgendwo im Mittelfeld war, war dann allerdings tatsächlich auch schon im ersten Callout und hat mich halt brutal motiviert. Also so kann es dann auch laufen, dass du dich selbst vielleicht am Anfang noch ein bisschen unterschätzt oder nicht einschätzen kannst. Und dann, wenn du aber dann, ja, mit ein bisschen Glück so dann auch die dementsprechenden so Erfolge hast oder Erfolge für dich, weil damals war für mich ein fünfter Platz bei einer bayerischen, einer Riesenerfolg bei First Callout, war halt meine erste Saison, meine Form war auch nicht so toll. Und deswegen war das für mich ein Riesenerfolg und hat mich absolut motiviert, halt weiterzumachen und habe halt dementsprechend dann meine Ziele auch immer so nach oben hin angepasst.
Finde ich auch gut.
Bin nicht bei meiner ersten Saison hingegangen, habe gesagt, ich möchte auf die Olympia.
Nee, das habe ich auch nicht gemacht.
Ein bisschen
Ich wollte einfach,
unrealistisch.
ich wollte ins Finale und ich habe es 2 Saisons nicht geschafft.
Krass.
Aber bin trotzdem dran geblieben. Also zu mir haben auch voll viel gesagt, die hätten schon längst aufgegeben, weil sie keinen Bock hätten. Aber ja, ich bin halt immer so verbissen. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann will ich es halt auch durchziehen und deswegen habe ich auch weitergemacht und ja, irgendwo. Ich meine, ich denke, den Sport, den können auch nur die durchführen, die auch irgendwie ein bisschen gestört sind. Du
Bisschen
musst halt,
sind.
ja. Und ja, es hat halt Spaß gemacht, irgendwo zu leiden. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich mach einfach weiter.
Komm, mach mal weiter. Ja.
Du hast ja kurz angesprochen gehabt, wie so deine Entwicklung war. Aber vielleicht nochmal in Bezug auf Mindset allgemein, Training, Essen von Beginn bis jetzt. Was hat sich
So
bei dir
ganz von
verändert?
innen, ja. Gut, ich war ja die längste Zeit beim Eddy. Das heißt, da sind wir die längste Zeit den Stiefel gefahren, wie der ihn so fährt. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, am Anfang, ich weiß noch ganz, ganz am Anfang, ich bin ja in den Aufbau mit dem Eddy gegangen, bevor ich die Diät gestartet habe, so wie das man das auch machen sollte. Man sollte immer erst einen Aufbau mit dem Coach machen, damit der Coach Zeit hat, einen kennenzulernen und dann erst die Diät. Habe ich schon mal irgendwas richtig gemacht, gleich ganz am Anfang. Und ich weiß noch, ich habe diesen scheiß Quark nicht runtergekriegt. Es war einfach zu viel Essen am Anfang und ich habe diesen scheiß Quark einfach nicht runtergekriegt. Ich konnte es nicht essen. Und ja gut, so mit der Zeit haben wir dann auch so unseren Weg so gefunden. Eddie hat mich ja halt auch kennengelernt. Wir haben so ein bisschen rausgefunden, was vertrage ich, was nicht. Quark kam dann weg aus dem Plan, weil ich das einfach, das lag mir im Bauch wie ein Stein. Das war wirklich wie so ein Stein. Ich weiß, jeder Bodybuilder feiert seinen Quark, seinen Nachti-Quark. Und ich habe es immer gehasst und saß da davor wie so, wirklich wie eine, das war so die schlimmste Qual in meiner Bodybuilding-Geschichte, so der Quark ganz am Anfang. Und dann, ja, man hat halt so ein bisschen dann auch sich so wirklich kennengelernt, hat dann Ernährungsplan dann auch irgendwann zusammen so angepasst und es hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Beim Eddie war es immer sehr moderate Carbs in der Off-Season, Low Carb in der Prep und eher sehr hohe Fette, wo ich auch immer gesagt habe, eigentlich eine gute Sache, weil ich bin ja auch so jemand, ich habe wenig Probleme mit meinem Zyklus, den auch wiederzubekommen, falls dann mal doch mal einen Monat oder so. Das ist mir schon auch beim Eddie auch mal passiert, dass ich einmal einen Monat habe ich geskippt. Ansonsten habe ich halt meinen Zyklus ganz normal behalten, was ich jetzt auch dem schulde, dass wir die Fette immer ziemlich hoch gehalten haben. Also es ist auf jeden Fall auch eine gesündere Art und Weise, so eine Prep zu gestalten. Aber man streitet sich drum, ob man nicht doch ein bisschen leaner wird, wenn man halt sehr low fat und dann eher moderate Carbs so. Das habe ich jetzt beim James, der arbeitet irgendwie auch klassisch Amis. Die Amis arbeiten da gerne so eher low fat und high protein und Carbs, ja. Also so, also für meine Verhältnisse sind die verhältnismäßig hoch von dem, was ich halt schon vorkannte, weil ich ja immer Lower Carbs hatte. Und dafür sind die Fette jetzt relativ low, passt jetzt aber auch. Also meine Hormone passen sich gerade auch wieder schön an, habe jetzt auch wieder meinen Zyklus und das funktioniert auch gut. Ist auch eine neue Erfahrung für mich, dass das halt auch gut funktionieren kann für mich, weil ja, ich habe eigentlich immer gedacht, das funktioniert bei mir nicht so gut. Und jetzt musste ich mich einmal darauf einlassen. Und irgendwie ist es eine Kopfsache. So, wenn du denkst, dass es nicht für dich funktionieren wird, dann wird es auch nicht funktionieren. Wenn du aber denkst, es wird für dich funktionieren, dann wird es auch funktionieren.
Ja,
Also
also
dein Körper kann ganz viel mitsteuern.
ich denke, es hat schon beides Vor- und Nachteile, ist natürlich auch sehr individuell zu betrachten. Ja, was die Periode jetzt anbelangt, macht es natürlich schon Sinn, die Fette hochzuhalten. Aber irgendwann mal, wenn du halt noch nicht fertig bist,
Ja.
werden halt selbst dann auch die Fette runter reduziert, wahrscheinlich auch auf ein Minimum, wo man vielleicht dann auch die Periode verliert. Bei Kohlenhydraten ist es aber tatsächlich so, die machen halt schon Vorteil. Also wenn du jetzt das Ganze aus der Perspektive Peri-Workout Nutrition betrachtest, also
Ja, auf jeden Fall.
fürs
Das
Training
hatte ich
eben
immer drin.
Recovery-mäßig das Ganze zu steuern oder vielleicht auch abends ein paar Carbs noch einzusetzen, weil man den Schlaf dann irgendwie optimieren kann in der Prep, macht es eigentlich schon Sinn. Aber wie
Ja.
gesagt, da ist halt jeder auch sehr, sehr individuell. Und anders. Und ich finde es gut, dass du beides ausprobiert hast. Jetzt weißt du, dass beides funktioniert.
Tatsächlich funktioniert beides, ja.
Ja. Aber es ist doch cool. Und
Ja.
vom Training her hat sich da was geändert?
Ja. Auf jeden Fall. Am Anfang war ich ja so immer die bisschen zu dünn ist, noch nicht genug Muskeln hat und ich musste immer mehr werden, mehr werden, mehr werden. Aber ich war von Anfang an recht ausgeglichen. Das heißt, ich hatte keine Stelle, die jetzt so wahnsinnig hinterherhing, sondern eine große Schwachstelle, was ja auch mein Glück war. Dadurch habe ich mich auch von vornherein ganz gut platziert, ist, weil ich hatte weder viel Muskeln, noch war ich super lean, aber ich war ausgeglichen. Und das heißt, ich hatte nicht eine große Schwachstelle und dadurch habe ich mich gut platziert und hieß aber für mich auch, ich musste immer überall zulegen, bis so 2019. Also bis die Off-Season 2019, da habe ich eigentlich so trainiert, dass ich einfach rundrum draufpacken kann. Irgendwann die Arme vielleicht nicht mehr so und die Waden. den Bauch, also Arme, Waden und Bauch sind so Sachen, die trainiere ich bestimmt seit 4 Jahren, 5 Jahren nicht mehr. Aber ansonsten immer alles. Und jetzt merke ich, also auch 2018 in der Offseason, weiß ich, habe ich noch Rücken geballert wie eine Irre, weil der Rücken war überhaupt nicht stark und auf einmal war der richtig gut. 2019 wird er noch besser und jetzt danach war das dann so, okay, wir dürfen nicht mehr rücken. Dann hat es schon so angefangen, okay, nicht mehr ganz so viel Rücken. Schultern durfte ich immer noch viel machen, Po durfte ich immer viel machen. Quads war dann immer so die Frage, ist das jetzt genug oder darf es noch ein bisschen? Man weiß es nicht. Beuger darf noch ein bisschen mehr. Also jetzt wird es langsam ein bisschen spezieller. Am Anfang war es wirklich so immer ziemlich ausgeglichen, auch dann weiter trainiert, weil alles wachsen musste. Und jetzt ist es wirklich so, geht es so ein bisschen in die Richtung Sculpting irgendwie, so
Ja.
dass man irgendwie wirklich formt. Und jetzt heißt es halt mehr oberer Gluteus, nicht mehr unterer, sondern wirklich nur oberer. Wobei Popo generell immer mehr werden darf. Und Schultern dürfen mehr werden vor allem. Und ansonsten passt es eigentlich verhältnismäßig gut. Ein bisschen darf noch rundrum was drauf, aber Fokus Schultern und Po.
Ja, das ist ja eigentlich auch das so, was Bikini, MPC vor allem, ja,
Ja,
vielleicht noch
ausmacht.
Hamstring, wenn der,
Genau.
ja, das sind so Quad, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen.
Ja. Also
Bei
ich
uns.
darf tatsächlich ein bisschen Quad sogar trainieren wieder, weil die Mädels beim NPC, die haben gar nicht so krass wenig Quad, die verstecken den. Das ist auch so der Witz an die PC ist irgendwie, wie viel Muskeln du eigentlich haben musst, um dich dann so hinzustellen, dass es dann so ausschaut, weil du versteckst eigentlich sau viel.
Ja.
Deswegen, man unterschätzt wirklich, wie hart und wie muskulös diese Mädels, einfach nur, weil sie nicht wirklich flexen, nicht wirklich zeigen, wie hart und muskulös sie tatsächlich sind, was jetzt bei einer Figurklasse wieder anders ist. Und bei den Bikinis, die sind viel härter, als man denkt und viel muskulöser, als man denkt, weil die halt einfach, ja, was heißt muskulös? Die haben natürlich ihren grazilen Körperbau, aber da ist schon Fleisch auch dran. Und die sind auch shredded as fuck einfach und stehen verhältnismäßig relaxed in ihren Posen.
Ja, das stimmt. Ja, du kannst halt schon sehr, sehr viel wegmogeln, je
Ja.
nachdem, wie du dich halt hinstellst oder nicht
Ja.
hinstellst.
Das Bein ein bisschen mehr so drehen, ein bisschen mehr so und dann hat man auf einmal gar keinen Quad mehr, obwohl er da ist.
Ja.
In der Backpose kommt dann immer so ein bisschen noch raus. Da sieht man also, oh. Da ist schon noch was dran.
Ja. Das stimmt. Wie sieht denn so. Oder wie sehen deine Pläne aus für jetzt für die Zukunft? Was ist denn bei dir so geplant als Athletin? Aber du machst ja jetzt auch Bikinis schon. Seit wann machst du Wettkampf-Bikinis eigentlich?
Seit meinem ersten Wettkampf mache ich Bikinis. Also mein eigener war mein erster Wettkampf-Bikini, war dann mein erster Mara-Miau-Posing-Bikini. Und danach habe ich auch angefangen, für andere das zu machen, weil ich bin studierte Modedesignerin und deswegen hat es sich halt einfach angeboten. Ich habe auch in der Wäschebranche gearbeitet, also auch noch von der Passform von BHs und solchen Sachen eh vorgeschult. Und deswegen hat es sich einfach so ergeben und hat sich angeboten, dass ich das mache. Und habe das jetzt 2018 bis 2021 nebenbei immer gemacht, habe einen 40-Stunden-Job gehabt und nebenbei mein Nebengewerbe aufgebaut. Und seit letztem Jahr mache ich das jetzt fast Vollzeit, ein bisschen Studio, Alltag habe ich hier mit dem Claire für Darmstadt, also ein paar Stunden bin ich da auch noch mit drin. Und ansonsten mache ich Posing-Bikinis, Posing-Slips und alles, was so an Bekleidung für die Bühne gebraucht wird. Und Posing-Stunden gebe ich auch noch.
Und hast du eigentlich dann vor, so zukünftig mehr Posing oder mehr Bikinis zu machen? Oder was sind so deine Pläne? Wahrscheinlich ein Mix aus beidem, oder?
Also beides macht mir, also beides macht mir tatsächlich wahnsinnig viel Spaß. Und dabei lasse ich es auch so ein bisschen auf mich zukommen, wie dann wie denn die Nachfrage so ein bisschen ist. Bei den Bikinis bin ich definitiv auch schon dran, die Kapazitäten ein bisschen auszubauen. Bin gerade auch im Einlernen von einer Mitarbeiterin, was das Nähen angeht. Das ist eben, da bringe ich quasi alles gerade bei, wie ich das immer gemacht habe. Und die wird natürlich nicht Vollzeit und 100% alles machen, aber die wird mir ein bisschen helfen, wenn es dann stressig wird quasi. Und genauso versuche ich eben gerade so ein bisschen die Kapazitäten da auszubauen, weil ich eigentlich immer, ich sag mal, mehr als genügend Anfragen habe. Also mehr Anfragen, als ich annehmen kann, leider. Und es tut immer so ein bisschen weh, den Leuten dann abzusagen, weil man will ja jedem gerecht werden und so. Aber es hat bis jetzt noch nicht ganz gereicht von den Kapazitäten und hoffe, dass es dann da ein bisschen besser wird. Und vom Posing her, da ist es eigentlich entspannter. Das ist nicht ganz so aufwendig wie die Bikinis, muss man ehrlich gestehen. Und da kann man eigentlich, also ich gebe jetzt auch wieder am 4.3. nochmal einen DBV-Workshop und am 18.2. NPC. Der NPC ist allerdings auch schon ausgebucht, der DBV-Workshop noch nicht. Und auch halt 1 zu 1 Posingstunden habe jetzt auch nochmal ein anderes Konzept mit, dass mir die Leute quasi eine Woche lang Check-ins schicken und ich dann ein Feedback gebe täglich, was die Leute dazu zwingt, täglich das Posing zu üben. Das ist schon mal der erste Benefit. Dann zweitens täglich ein Feedback umzusetzen, das heißt, dich täglich auch noch zu verbessern. Und das hat zur Folge, dass die sich das sehr schnell entwickeln können, sehr schnell verbessern können und das sich auch einprägt. Also das habe ich mit einer Kundin jetzt gemacht. Das war tatsächlich sogar ihre Idee und ihr Wunsch, dass wir das machen. Und es hat so gut funktioniert, dass ich das auf jeden Fall weitermachen möchte und weiter anbieten möchte.
Findest du es eigentlich wichtig, täglich Posing zu üben, oder sagst du, nö, muss jetzt nicht sein?
In der Prep auf jeden Fall. Also mit Prep-Start sagen wir nicht täglich, aber wenn man so fünfmal die Woche trainiert, sollte man auch mindestens fünfmal die Woche Posen üben.
Ich
So
fand auch.
ein, zwei Tage sind auch gut, wenn man da pausiert, weil der untere Rücken das irgendwann nicht mehr mitmacht. Allerdings gewöhnt sich da der Rückenstrecker, ist ja auch ein Muskel, also auch der gewöhnt sich an die Belastung. Und wenn man das halt mehr übt, gewöhnt er sich halt an eine höhere Belastung. Und wenn man es weniger übt, dann halt nicht. Deswegen sollte man schon viel üben. Einfach damit es sich auch einprägt, damit man nicht auf der Bühne steht und noch drüber nachdenken muss, was mache ich hier eigentlich? Sondern es sollte eigentlich wirklich wie im Schlaf gehen, so.
Ich finde, wenn man es auch lange nicht übt oder ein paar Tage einfach nicht, dann vergisst man schon wieder die Sachen, wo man halt immer, wo sich ein Fehler einschleicht oder wo man weiß, hey, so sollte ich es eigentlich nicht machen.
Genau.
Und ja, dann fängt man halt praktisch immer von null an oder immer von da an, wo man das letzte Mal dran geblieben ist und muss, oder vielleicht noch sogar 2 oder 3 Stunden zuvor. Und
Ja,
das
genau.
ist ja eigentlich einen Fortschritt haben, jetzt nicht nur im Training oder formtechnisch, sondern halt auch ja im Posing. Deswegen ist es
Ja,
halt auch
das Erste, was,
wichtig.
das Letzte, was man gelernt hat, ist auch das Erste, was man wieder verlernt. Weiß nicht wieso, aber man hat so kleine, bei mir war es zum Beispiel mal der Arm jetzt, dass ich den Arm nicht weit vorgeholt habe. Und frag mich nicht, wieso. Ich meine, das ist jetzt inzwischen eingebrannt in mein Hirn, aber ich habe heute auf meinem eigenen Check-in gesehen, so, ja, der Arm hätte schon noch ein bisschen weiter vorkommen können. Habe ich zwar schon gemacht, er ist nicht ganz so schlecht, wie es schon mal war, aber es war halt dann doch nicht mehr ganz im Schlaf drin und dann schleichen sich dann solche Fehler wieder ein.
Übst du eigentlich auch regelmäßig Posing In der Off-Season oder auch?
Ich gestehe es, ich hatte jetzt auch 4 Wochen, wo ich irgendwie nichts gemacht habe, aber irgendwie war auch so viel zu tun und nach der Prep und Weihnachten, bla, blub, keine Ahnung. Und ich habe dann immer nur so spaßeshalber zwischen den Sätzen so ein bisschen was gemacht und zum Formcheck. Habe mir jetzt da auch nochmal selber eine Posingstunde bei der Victoria, also dem Team Atlas Coach, Posing Coach, selber eine gebucht. Einfach nochmal zum Drüberschauen. Sie war selber überrascht, dass ich nicht so viel verlernt habe, wenn ich 4 Wochen lang nicht geübt habe. Aber ja, jetzt dann wieder mindestens so jeden zweiten Tag in der Offseason.
Finde ich auch gut. Weil das Ding ist, das habe ich halt auch bei mir so gemerkt. Also zum einen finde ich es auch mal gut zu sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht mal nichts, so wie du jetzt, weil vielleicht musst du auch mal vom Kopf ein bisschen da weggehen und mal dich um andere Sachen kümmern, bisschen Socializing und die Sachen, die halt die ganze Zeit jetzt liegen geblieben sind und dann wieder frisch vom Mindset auch zurückkommen. Und sagen, okay, jetzt komme ich als neue Mara zurück und widme mich wieder dem Alten. Aber dann halt auch immer dranbleiben, weil du willst ja dann das nächste Mal, wenn du jetzt on stage gehst, nicht genau dasselbe Posing oder vom Level genauso weit sein wie das letzte Mal, sondern du willst ja auch vom Posing her eins draufsetzen.
Genau, du willst dich ja in allen Punkten verbessern, im Styling, im Posing, in Form, alles einfach. Und da, Posing ist halt einfach ein Riesenpunkt auf der Bühne und das kann halt dich halt nicht nur eine Platzierung, sondern mehrere Platzierungen kosten, wenn du da was verkackst.
Ja, das stimmt. Wie sehen denn deine Pläne aus als Athletin jetzt?
Das wahrscheinlich. Ich bin immer so jemand, wenn ich was sage, dass ich es mache, dann muss ich es machen. Deswegen ist es für mich manchmal schwierig,
Kennst.
so lange vorausgeplante Sachen so öffentlich zu sagen, weil ich mir denke, so scheiße, ich habe es dann aber gesagt, jetzt muss ich das auch machen. Also voraussichtlich liebäugle ich mit September. Aber ich muss halt mal schauen, wie das Ganze so läuft. Aber ich denke, September wird es werden. Genau, also es wäre dann als erster Wettkampf die Olympia Amateur. Auch, glaube ich, nichts Kleines. Aber das war auch so ein Learning für mich. So, man sollte keine Angst haben vor den großen Shows. Wo man bei großen Shows kann man auch viel gewinnen, also einen großen Titel gewinnen und nichts verlieren eigentlich.
Ja, und du sammelst an Erfahrung. Das macht dich ja nur noch stärker. Und auch wenn da jetzt vielleicht Athleten mit dabei sind, die mega gut sind, ich finde, es ist egal, was für eine Form man hat. Es ist immer von Vorteil, neben solchen Athleten zu stehen und selber zu sehen, hey, wie weit bin ich denn eigentlich? Sei es von der
Ja.
Form, vom Posing, von der Ausstrahlung, Haare, Make-up.
Ja. Ja, also man hat nochmal andere Möglichkeiten bei so einem Wettkampf an Erfahrung zu sammeln, weil man halt nochmal mit einem starken Feld halt verglichen wird, bringt es dir auch mehr. Und ja, bei kleinen Shows ist es auch nicht unbedingt anders. Und ich finde halt, man muss sich mal trauen. So. Das habe ich halt für mich auch gelernt. So. Man muss sich was trauen. Und deswegen habe ich halt jetzt auch für mich beschlossen, mir auch so ziemlich auch große Shows rauszupicken, weil ich auch einfach Bock auf die habe. Weil ich habe es bei Rumänien gemerkt. Das war die größte Show. Da habe ich die beste Platzierung gemacht. Und da hatte ich am meisten Spaß, weil alles rundum auch gepasst hat.
Ja, bin auf jeden Fall mega, mega gespannt auf deine nächste Show. Vor allem jetzt auch, wenn du mit James arbeitest, was sich da von der Form auch tun wird. Ja, die Off-Season, ich meine, wird ja dann eher kurz, weil ihr müsst ja dann auch in die Prep dann irgendwann mal.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt nicht. Man kann es irgendwie so schlecht abschätzen. Aber wahrscheinlich werde ich schon so spätestens Mai, also spätestens, denke ich jetzt. Also
Ja.
so wie ich mich kenne, aber ich meine, ich, ja, weiß ich jetzt halt nicht. Müssen wir dann schauen. Aber das denke ich mal, wird mir James dann auch sagen, wann wir die Prep starten sollten. Und er guckt eh, dass man nicht so eine heftige so heftig überm Stage-Weight ist und vom KFA zu hoch. Da ist er, glaube ich, jemand, der extrem drauf achtet und sehr penibel. Klar, muss man dann selber halt auch machen. Was auch nicht immer ganz einfach ist, weil gerade nach einer langen Prep braucht man manchmal auch ein bisschen Zeit, um auch locker zu lassen und so. Und das Problem dabei ist aber halt einfach so, du verbaust dir halt deine Off-Season, weil wenn du halt zu viel Fett drauf packst, du siehst nichts mehr, du fühlst dich auch nicht mehr wohl. Das ist auch andersrum nicht ideal für deine Hormone und du musst dann wieder viel zu früh in die Prep und deswegen macht das schon Sinn, so wie er das macht.
Ja, finde ich auch. Der ist ja
Das hat
eigentlich auch
einfach
sehr, sehr
viele
bekannt
Nachteile.
dafür, dass der mega streng ist. Ja, aber ich meine, es gibt, ich denke, das ist irgendwo jeder. Du kannst halt deinen Athleten einen Recovery-Plan schreiben. Manchmal haut es halt hin. Bei den Newcomern denke ich jetzt eher nicht so. Aber ja, ich bin auch mal gespannt, wie es bei mir sein wird, ob ich da voll im Rebound dann ende oder ob das dann passen wird, weil ich persönlich finde immer so, die Zeit nach der Prep ist immer so die schwierigste. Also wenn die Saison halt vorbei ist, sich da an den Plan zu halten. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt wieder ein Ziel in unmittelbarer Nähe, dann geht es ja eigentlich schon weiter.
Das stimmt auf jeden Fall. Vor allem, ja, keine Ahnung, nach der Prep ist irgendwie auch vor der Prep.
Richtig.
Und ich habe mir noch während der Prep Gedanken gemacht, wenn ich nächstes Jahr wieder starte. Also, das ist so. Ja, es ist einfach ein Dauerthema bei mir. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, so, ja, jetzt erstmal abwarten und erstmal essen und dann überlege ich mir mal, ob und wann ich wieder starten will, sondern das ist eigentlich gegeben bei mir. Und auch diese 3 Jahre Pause waren ja wirklich nur Corona geschuldet, dem bösen C-Wort. Und hatte ich nie so geplant, könnte ich mir auch, glaube ich, unter normalen Umständen nie so vorstellen, 3 Jahre Off-Season.
Ja.
Also was ist 3 Jahre Off-Season, 2,5 Jahre Off-Season und dann in die Prep. Also da muss ich auch sagen, klar hat es natürlich Vorteile, wenn du so lange Off-Season machst. Du kannst natürlich gut muskulär was draufpacken und dein Körper ist recovered und alles passt. Aber also es war auch echt ein bisschen komisch, nach 3 Jahren mal wieder auf der Bühne zu sein. Das hat sich ein bisschen fremd angefühlt.
Ja.
Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich da wieder reingekommen bin. Und dafür, dass ich halt irgendwie jetzt nicht nur 1, 2 Wettkämpfe vorgemacht habe, sondern da waren es ja dann schon 15 oder so, die ich davor schon gemacht habe, dann sich so ein bisschen wie als Newbie auf der Bühne zu fühlen, war schon komisch.
Deine letzte Saison war ja 2019. Wir sind ja zusammen gestartet.
Genau.
Ja. Das heißt, ja, ich bin auch mega gespannt, wie das bei mir sein wird, weil meine Offseason ist ja jetzt noch ein halbes Jahr länger als deine
Ja.
gewesen. War eben auch Corona verschuldet, aber ja, ich hatte ja dann meine Brust-OP und war dann auch immer. Bin sehr oft ausgefallen, weil ich halt krank geworden bin. Und dann habe ich gesagt, nee, dann hänge ich halt lieber noch ein halbes Jahr
Ja.
dran, anstatt irgendwie früher on stage zu gehen und dann letztendlich für mich selber zu sagen, nee, hätte ich nur das anders gemacht. Weil ich
Ja.
habe gesagt, wenn ich dann irgendwann ein Comeback starten sollte, dann möchte ich halt, dass es für mich eben passt.
Ja, definitiv. Und ich denke, du hast auch muskulär richtig gut Fortschritte gemacht. Das sieht man ja off-season schon. Und deswegen bin bei dir auch extrem gespannt, was da für
Ja,
ein Schritt
schauen
kommt.
wir mal, was netto dann übrig bleibt. Das ist
Ja,
halt bei mir
wunderbar.
immer so ein Ding, weil gegen Ende, ich meine, wir haben es ja auch kurz angesprochen gehabt zuvor, NPC ist halt ein bisschen anders als DBV, du musst halt viel, viel härter sein. Das bedeutet, gegen Ende die letzten paar Prozent Körperfett sind halt immer super schwierig zu verlieren. Und da ist halt natürlich dann auch die Gefahr größer, Muskeln halt auch zu verbrennen. Je nachdem, ja, wie man es halt anstellt und wie viel Cardio man dann doch braucht oder nicht braucht und wie intensiv. Deswegen bin ich halt immer gespannt, weil erfahrungsgemäß habe ich immer in der letzten so heißen Phase sehr, sehr viel verloren in den Beinen, weil einfach ich viel mehr Cardio
Muskulär.
machen musste. Aber mal
Ja,
gucken.
gut, aber man kann ja auch ein bisschen schauen, was für Cardio ihr macht. Und ja, also ich meine, du warst ja auch nicht beim Balle beim letzten Mal, sondern bei
Genau.
jemand anders. Und ich denke mal, dadurch, dass du jetzt auch beim Walle bist, ich glaube, das wird eh ein bisschen anders laufen.
Ja, schauen wir mal. Ich bin auch gespannt, wie lange ich dann starten werde. Also, ich habe mir jetzt mal kein Ende gesetzt.
Ja.
Ja, vielleicht sieht man sich dann im September zusammen irgendwo auf
Der
der.
erste ist dann bei dir im Mai? Nee, früher.
Nee, ich mache am 18. März den in München mit. Da werde ich von der Form aber überhaupt nicht fertig sein. Das ist mir auch klar. Aber ich muss halt den regionalen machen, damit ich dann
Ja.
später ja, zu einer Pro-Qualifier dann gehen kann. Danach ist die FIBO geplant. Dann mache ich nochmal einen, am 30. April ist einer in Baden-Württemberg und dann geht es nach Polen im Mai. Also
Auch
mein
zwei Regionals.
Hotspot ist, wie bitte?
Auch zwei Regionals einfach so zum Warmlaufen,
Genau,
zum
also
Anfang. Ja, hatte ich auch so.
ja,
Ja.
weil ich eben aus dem Grund, ich war schon lange nicht mehr on stage. Walle weiß auch nicht, wie man mich am besten pieken soll. Du wirst wahrscheinlich auch mehrere Anläufe brauchen und ja, deswegen so die Hotface wird dann ab Mai starten. Aber
Ja,
ich bin
sehr gut.
mal gespannt. Ich denke, man braucht auch, wenn man so eine so lange Offseason jetzt hatte und so lange nicht auf der Bühne war, dann braucht man das einfach ein paar
Ja, ich
Anläufe.
habe es auch gemacht.
Ja, es ist halt bei uns auch anders wie jetzt im Fußball, wo du vielleicht jedes Wochenende oder so irgendein Spiel hast oder ja, jeden Monat. Da bist du halt drin. Bei uns ist es halt so, okay, du übst vielleicht das Posing, aber es ist halt dann doch wieder was anderes, auf der Bühne zu stehen und ja, von tausend Scheinwerfern beleuchtet zu
Ja.
werden
Ich wurde auch
vor
immer
vielen
gefragt hinter
Leuten.
der Bühne. Ich wurde auch immer gefragt hinter der Bühne, warum bist du so aufgeregt? Ich so, ich bin immer aufgeregt. So, das ist einfach ein scheiß Wettkampf. So, natürlich bin ich aufgeregt. So, es ist egal, wie oft ich das jetzt schon gemacht habe. Selbst wenn ich 100 Wettkämpfe gemacht hätte, ich wäre immer noch aufgeregt, weil jeder Wettkampf ist auch anders. Und ja, also man braucht, also Routine kriegst du da so oder so nie rein, so richtig.
Ja.
Du wirst natürlich sicherer, weil du jetzt schon auf X Bühnen und zig Wettkämpfe gemacht hast. Und wenn die jetzt auch nicht irgendwie 3 Jahre her sind, sondern nur 2 Wochen, dann ist es auch vom Gefühl anders. Aber so richtig nicht aufgeregt sein oder sonst irgendwas, dass es halt wirklich so zur richtigen Routine wird, dass du entspannt dahin gehst. Also bei mir ist es nie so. Wäre aber auch komisch, weil in dem Moment würdest du ja auch das gar nicht mehr so wichtig nehmen. So.
Ja.
Also ich glaube, also diese Aufregung kommt auch davon, dass man einfach weiß, okay, es ist mir wichtig und die Platzierung ist mir auch wichtig und dass ich halt eine gute Leistung bringe, ist mir wichtig.
Ja, genau so ist es. Ich war ja eine Zeit lang auch bei so einem Mentor, also im Bereich mentale Sportpsychologie, weil ich einfach immer voll Lampenfieber hatte, eben auf die Bühne zu gehen. Und habe mir halt gedacht, okay, wenn ich da irgendwas reißen möchte, dann gehört es nämlich auch dazu, das Ganze irgendwie für sich selber zu handeln. Und der hat mir dann auch erklärt gehabt, so, du wirst nie komplett die Nervosität wegschaffen können, weil wenn es so wäre, dann wäre dir der Sport egal. Es gehört einfach dazu.
Ja.
Hat sich aber deine Nervosität im Vergleich jetzt zu Beginn, als du angefangen hast mit Wettkämpfen, irgendwie geändert oder ist es immer noch gleich?
Ja, ein bisschen schon. Also ein bisschen, weil man es halt jetzt schon irgendwo so grundlegend mal kennt und man weiß überhaupt mal, was man macht, so, ja.
Ja.
Aber ansonsten, also es erreicht dann irgendwann so ein bestimmtes Level, wo man nicht mehr so völlig übertrieben aufgedreht und total aufgeregt ist, aber noch angespannt. Und dieses angespannt wirst du niemals los.
Ja, das stimmt. Oh, ich bin schon so gespannt, wie es bei mir dann sein wird.
Ja.
Aber ja, vom ersten Wettkampf erwarte ich gar nichts. Also auch wenn ich da nicht ins Finale kommen würde, das ist für mich einfach so, okay, ich war jetzt dabei, weiß mal wieder, wie es ist, kann das dann für mich evaluieren und dann geht's weiter. Hast du eigentlich vielleicht Tipps für Athleten da draußen, die einen Schritt nach vorne gehen wollen oder vielleicht auch die Pro-Card erreichen wollen. Was ist da deiner Meinung nach wichtig?
Ja. jedes einzelne Detail. Also, wenn man so ein bestimmtes Level erreicht hat, geht es um Details. Und da braucht man meistens auch noch jemand von außen, der selber auch ein gutes, geschultes Auge hat, der mit drüber schaut und der einen so ein bisschen ja in die richtige Richtung lenkt, beziehungsweise die richtigen, und wenn es nur in einem Gespräch ist oder so, aber so die richtigen Ansätze so die ja so antippt, wo man sagt, da könnte man noch ein Detail verbessern, hier könnte man noch ein Detail verbessern. Und wenn du da natürlich nur eine Kleinigkeit hast, dann ist der Unterschied nicht so groß, aber wenn du hier ein Detail, da ein Detail und dann hast du irgendwie 10 kleine Details, die du verbessert hast, unterm Strich macht das natürlich eine wahnsinnig viel bessere Optik. Und manchmal ist es auch so, du siehst gar nicht warum auf den ersten Blick, aber du siehst irgendwie ist es besser, aber du weißt gar nicht warum. Aber das sind halt die Details, die dann sich verbessert haben.
Ja, sehr gut gesagt.
Gerade auf dem, also für jeden Newcomer würde ich einfach sagen, ey, Step by Step, guckt einfach, wo ihr mal steht und dann arbeitet. Macht, also jeder, der noch nie auf der Bühne stand, das sollte einfach mal sich hinstellen und gucken, wo sein Standpunkt gerade ist. So. Dafür macht man eigentlich, finde ich, so die erste Saison. Das ist so einmal abziehen, einmal gucken. Was ist eigentlich drunter? Was muss eigentlich passieren? Weil vorher kannst du es gar nicht abschätzen. Und dann kannst du dir so etappenweise Ziele stecken. So, jetzt möchte ich mehr Po, mehr Rundrummuskeln, mehr Härte, sonst irgendwas. Und dann bringst du genau das zu deinem nächsten Wettkampf und schaust, wie sich es dann verhält. Und dann, so geht es halt jedes Mal weiter und du kannst dich immer verbessern. Es gibt echt. Habe noch nie eine Saison, nicht mal einen einzigen Wettkampf gemacht, wo ich nichts gesehen habe, was ich verbessern konnte. Bei jedem einzelnen Wettkampf habe ich mir immer die Bilder angeschaut, habe mir die rausgezogen, habe mir auch die Line-Up-Bilder angeschaut, habe mir angeschaut, wie es im Vergleich aussah und mich selber entschieden, was möchte ich verbessern.
Ja, selbst bei den ganz Großen, wenn du jetzt guckst auf Olympia-Ebene, die sind ja auch die
Ja.
ganze Zeit dabei, noch so kleine Feinheiten zu tunen. Du kannst immer alles verbessern. Selbst wenn es nur die Haarfarbe ist,
Ja,
die dann
genau.
irgendwie untergeht, weil du zu dunkel bist vom Tennis.
Ja, oder die Haarlänge.
Ja.
Weil die Haarlänge zu lang ist und sie dir schon auf den Po ragen.
Ja, das stimmt. Sehr, sehr guter Punkt. Ja, ich denke, wir sind dann langsam am Ende angelangt. Danke auf jeden Fall, Mara, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so ein bisschen zu quatschen über deine Ziele und was du bis jetzt erreicht hast. War auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich hoffe, wir können das mal wiederholen. Bin auf jeden Fall mal gespannt.
Ja.
An alle Zuhörer, ihr könnt uns gerne mal ein Feedback da lassen. Ich werde auch in die Shownotes alles von der Mara verlinken. Das CleverFit, auch die Bikini-Seite von dir, falls jemand Interesse hat oder fürs Posing. Man kann dich ja dann über, vielleicht kannst du es mal sagen, wie man dich am besten erreichen kann.
Ja. Also am besten schreibt man mich einfach über Insta an, für Bikinis gerne über die Posing-Seite. Man kann mich aber auch auf meinem Athletenprofil anschreiben, das machen eh ganz viele. Und Posing auch ganz normal über Instagram auf meinem Athletenprofil und einfach anfragen. Preise müssten eigentlich immer in den Highlights auch drin sein, aber einfach fragen, wenn irgendwas unklar ist. Ich unterhalte mich gerne, ich schreibe euch auch gerne zurück. Und man kann nicht alles fragen.
Dankeschön, Mara. Wird alles verpackt. Dann wünsche ich dir
Alles
noch einen schönen
klar.
Tag und den Zuhörern
Ja,
auch.
auch. Okay.
Ciao.
Ciao.